Da bin ich wieder, der Wanderer zwischen den Gemeinden. Und ich darf Grüße mitbringen von unserer Leitung. Am letzten Mittwoch bei der Bibelstunde hat man mir extra aufgetragen, Grüß in Bützow. Das will ich hiermit tun. Also unsere Brüder Ältesten denken an euch. Wir haben ja heute schon mindestens zwei Predigten gehört. Wenn ihr mal drauf geachtet habt, die Lieder und der Psalm. Wenn wir das nicht nur aus Gewohnheit singen, sondern mal drauf achten und genau hinhören und genau anschauen, was die Texte eigentlich sagen, das ist ja schon wie eine Predigt. Und das ist auch gut so. Das ist eine gute Tradition in unseren Gemeinden, dass wir immer wieder Gottes Wort zu Anfang hören und lesen und Lieder singen, die den Herrn ehren, die unseren Glauben ausdrücken und vertiefen. Wir sollten uns hüten, das aus Gewohnheit zu tun, sondern sollten uns angewöhnen, mit dem Herzen, das heißt erstmal mit dem Sinn, mit dem Verstand, mit dem Herzen auch dann wirklich dabei zu sein und auch das so zu meinen, wie wir es singen. Ja, so viel vorweg, das lag mir auf dem Herzen, das heute zu sagen. Wir wollen heute fortfahren im ersten Petrusbrief. Und ein Lied vorhin sagte ja, Herr, gib uns Mut zum Hören. Auch hier dürfen wir wieder den Mut haben, auf Gottes Wort zu hören und zu achten. Und ich will uns diese ersten beiden Verse aus dem Petrusbrief noch einmal vorlesen und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist anrühren willst. Wir hoffen auf deine Leitung zum Reden und zum Hören, dass wir Mut haben, dein Wort anzunehmen und danach auch zu tun. Danke, Herr, dass du selbst durch deinen Geist hier mitten unter uns bist und unsere Herzen bewegen willst und unsere Ohren öffnen willst auf das, was du uns zu sagen hast. Und gerade jetzt in dieser Minute, lieber Herr, wollen wir auch an Rainer Habeck und an seine Frau denken. Wollen sie ganz besonders vor dein Angesicht stellen, dass du sie jetzt segnest, sie anrührst und ihnen Frieden gibst. Und du weißt, wer heute auch krank ist und nicht hier sein kann. Du weißt, wer heute hier ist und trotzdem krank ist. Wir legen sie alle in deine Hände und bitten dich, hilf und tu wohl und richte auf. Danke, dass du uns segnen und helfen und aufrichten willst. Amen. Wir nehmen Platz. Wir hatten ja letztes Mal diese beiden ersten Verse schon betrachtet und wollen heute fortsetzen. Aber diese beiden ersten Verse sind so inhaltsreich, dass ich da noch einen zweiten Teil vorbereitet habe. Petrus stellt sich also wieder vor mit dem Namen, den Jesus ihm gab. In der Funktion, die der Herr ihm gab, nämlich Apostel Jesu Christi. Apostel heißt Gesandter. Und ein Gesandter war immer einer, der im Auftrag eines Höheren unterwegs war. Und so ist es mit den Aposteln gewesen, so ist es mit der Urgemeinde gewesen und genauso ist es auch mit den in der Zerstreuung und in Bützow lebenden Fremdlingen, die heute auch angesprochen sind, nämlich wir. Jesus ruft, Jesus verändert dein Wesen. Das heißt, er gibt dir eine neue Bedeutung, einen neuen Namen. Du heißt nicht mehr nur Paul oder Nils oder Dietland oder Hartmut oder sonst wie, sondern vor deinen Namen ist immer ein Wort gesetzt, Christus. Denn nichts anderes heißt Christ. Christ ist nur die Abkürzung von Christus. Christus Hartmut, Christus Nils, Christus X, Y und Z. So ist es und so soll es sein. Und genau so sollen wir uns sehen, nämlich als kleine Christusse in dieser Welt. Weil er uns berufen hat und wir seine Gesandten sind, deswegen haben wir das Recht und die Pflicht, Christus auch zu vertreten in der Welt, da wo wir stehen, an dem Ort, wo wir wohnen und unter den Bedingungen, unter denen wir leben. Wir sind berufen, nicht nur zum Selbstzweck zur Erlösung. Manch einer denkt das vielleicht. Es reicht doch aus, wenn ich erlöst bin. Nein, wir sind berufen zum Dienst. Erlösung natürlich auch, aber auch zum Dienst. Und zwar zum Dienst in der Gemeinde. Vorhin wurde angesagt, die Reinigungsarbeiten sind zu machen. Und viele andere Dienste, ich sehe Frühstückstreffen und alles Mögliche. Wir sind berufen zum Dienst in der Gemeinde für die Geschwister, aber auch für unsere Mitmenschen in der Welt. Und so sollen wir uns sehen, als Gesandte für Christus. Und dann nennt Paulus die, die er meint, nämlich die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und ich habe es hier schon vorhin angedeutet, in dieser Tradition stehen auch wir. Auch wir sind Fremdlinge in einer Welt, die den Schöpfer lange verworfen hat. Auch wir haben hier kein bleibendes Bürgerrecht. Wir haben in dieser Welt keine weltlichen Interessen zu verteidigen. Wir haben diese Welt nicht zu verändern. Das ist nicht unser Auftrag. Wir fühlen, dass wir hier fremd sind. Alles, was das Wesen dieser Welt ausmacht, ist nicht mehr unsere Art. Ich meine jetzt nicht die Dienste an anderen Menschen, ich meine jetzt nicht die sozialen Aufgaben, ich meine das jetzt alles nicht, sondern ich meine das Wesen dieser Welt. Genusssucht, Betrug, Streben nach Reichtum, Übervorteilung und so weiter. Das meine ich. Und das ist nicht mehr unsere Art. Und das ist auch das normale Ergebnis unserer Erlösung und Berufung. Dass das nicht mehr unsere Art ist und sein kann. Und genau das bestätigt Paulus uns auch im Philipperbrief. Und zwar im 3. Kapitel, im 20. Vers sagt er, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und doppelte Staatsbürgerschaft gibt es nicht für Christen. Entweder wir sind haben Bürgerrecht im Himmel oder wir haben Bürgerrecht auf dieser Erde. Und genau das Gleiche bestätigt auch Jakobus im 4. Kapitel, im 4. Vers mit anderen Worten. Wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Harte Worte, aber Gottes Wort sagt es so. Freund dieser Welt zu sein, bedeutet Feind für Gott. Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wie lebe ich? Lebe ich nach der Art dieser Welt oder lebe ich nach der Art des Christus? Handle ich so, wie Gott es will, oder handle ich so, wie es die Menschen vorgeben, die unter dem Bereich des Bösen leben? Findet sich diese Gesinnung nicht bei jemandem, der sich Christ nennt? Dann stellt sich die Frage, ob er überhaupt ein Erlöster ist, ob er überhaupt Fremdling sein will oder ist. Fremdlinge sind meistens benachteiligt. Sie sind Außenseiter. Und wir erleben das ja in unserem Land immer wieder. Fremdlinge sind auch unbeliebt. Man hat Angst vor ihnen, sie sind anders. Manche meinen, sie nehmen ihnen die Arbeit weg. Diese Haltung sollten wir als Christen aber nicht haben, sondern wir sollten den Fremdling lieben. Wir sollten ihn annehmen wie einen von uns. Nicht den Terroristen, der hier zerstören will, das meine ich auch nicht. Aber die vielen, vielen, die hier fremd sind und hier ein neues Zuhause suchen, die sollten wir lieb haben, im Sinne Jesu. Fremdling kann nur einer sein wollen, der um eine bessere Heimat weiß. Fremdling kann nur sein wollen, wer die alten Zustände, wo er herkommt, nicht mehr erträgt, der um ein besseres Zuhause weiß und es sucht. Und das wird auch im Hebräerbrief deutlich ausgedrückt, im 13. Kapitel, im 14. Vers. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und zusätzlich zur Fremdlingschaft, so sagt es Petrus hier, kommt auch noch die Zerstreuung dazu. Zerstreuung in diesem Sinn, wie Petrus das hier meint, sicherlich auch ein Zeichen und eine Folge der Verfolgung. Dass die Juden und die Judenchristen verfolgt wurden und dann auswanderten, in andere Gebiete zogen und wegliefen, zerstreut wurden. Zerstreuung heißt auch Schwächung. Zerstreuung heißt ohne Gewicht, ohne Stimme, ohne Einfluss. Zerstreuung heißt allein sein. Und wenn ich sage allein sein, dann hat das heute in dieser letzten Endzeit noch eine ganz andere Bedeutung. Gläubige, die am Wort Gottes und an der gehorsamen Liebe zu Jesus Christus festhalten, werden manchmal zu Fremdlingen in ihrer eigenen Gemeinde. Menschen, die wirklich noch an der Wahrheit festhalten, keine Kompromisse machen, Christus mehr lieben als das Ansehen der Menschen, die werden manchmal zu Fremdlingen in ihrer eigenen Gemeinde. Ich weiß, wovon ich spreche. Irgendjemand, irgendwann, ist dann der Spaltpilz der Verderbnis, auch liberale Theologie genannt, nicht mehr auszuhalten. Und man wird zum Heimatvertriebenen. Das tut weh. Das tut richtig weh, die Gemeinde, die Geschwister, die man lieb hat, zu verlassen, weil man es nicht mehr aushält. Und wie vielen geht es heute so? Wie viele verlassen ihre Heimatgemeinden, weil sie es nicht mehr aushalten, finden sich in kleinen Grüppchen zusammen oder sind irgendwo allein? Wenn Petrus gerade diese beiden Schwerpunkte, Fremdlinge in der Zerstreuung, an den Anfang seines Briefes stellt, dann hat er auch eine wunderbare und herrliche Botschaft für diese in der Zerstreuung lebenden Fremdlinge. Nämlich, Vers 2, sie sind auserwählt. Auserwählt. Auserwählt heißt immer, aus einer Reihe von Personen eine Auswahl zu treffen. Die Personen zu wählen oder die Person zu wählen, die man bevorzugt. Und in unserem Beispiel ist der Erwählende immer Gott. Und der Erwählte ist immer der Christ, der Fremdling in der Zerstreuung. Der Fremdling, der Christ in der Zerstreuung, ist der, den Christus liebt. Der Christus auch diese Liebe zurückgibt und zu ihm gehört. Der, der Christus und seinem Wort gehorcht. Der in der Welt verachtet und in der Laodicea-Gemeinde isoliert ist. Der sein Kreuz um Jesu willen trägt, der Verfolgung und Verachtung willig auf sich nimmt. Der ist von Gott erwählt. Und das bedeutet etwas ganz Besonderes, nämlich, es ist kein Missgeschick, dass sie zerstreut und fremd sind. Es ist keine Not, die sie ereilt hat. Es ist kein schlimmes Schicksal. Gott hat es so vorgesehen. Kommt es aber von ihm, muss es eine gute und heilsame Sache sein. Denn immer und immer wieder gilt, und ihr kennt dieses Wort von mir, ihr kennt es schon alle auswendig, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also auch Zerstreuung, auch Einsamkeit, auch Nöte. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und Römer 8, 30 deutet das noch ein bisschen tiefer und sagt, vor der Berufung kommt die Vorherbestimmung. Vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Das ist die göttliche Logik. Vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Was bedeutet da schon Fremdlingschaft in der Zerstreuung? Christus macht uns zu Gottes Kindern und zu Miterben der Herrlichkeit. Ihr lieben Geschwister, lasst uns das nie vergessen. Die Berufung endet immer mit der Herrlichkeit und vollendet sich dort. Und wir haben nicht den Auftrag zu ächzen und zu stöhnen unter den Umständen, sondern wir haben den Auftrag, gerechtfertigt den Blick auf die Verherrlichung zu richten. Das ist keine Flucht, das ist christliche Realität. Und das sagt Paulus auch in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn Paulus von Gewicht spricht, dann stellen wir uns mal eine Waage vor. Für uns ist die Not manchmal so schwer, dass wir die Herrlichkeit gar nicht mehr sehen. Aber was sagt Paulus? Er sagt genau andersrum. Er sagt, die Herrlichkeit fällt so schwer ins Gewicht, dass die Not im Augenblick gar nicht so schlimm ist. Ja? Nicht so, sondern so. Christen dürfen in der Hoffnung leben und dürfen selbst in Not und Missgeschick im Tragen des Kreuzes noch Freude haben. Eine Freude, die sich an Christus und der Herrlichkeit ausrichtet. Christen sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Was heißt das jetzt genau? An diesem Punkt haben sich viele gläubige Brüder, die theologisch sehr gebildet sind, nicht einigen können, was das heißt. Gott erwählt nach seiner freien Gnade. Gott erwählt nicht nach irgendwelcher Qualifikation. Gott erwählt nach freier Gnade. Sonst wäre dieser nicht durch Gnadenwahl, sondern zumindest teilweise durch Verdienst errettet. Das aber würde der Schrift widersprechen. Sowohl Israel als auch die christliche Gemeinde sind von Gott in freier Gnade erwählt und errettet. Und dazu lese ich uns mal zwei Bibelstellen vor, einmal für Israel aus 5. Mose 7, Vers 7 und 8. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und die Gemeinde, Epheser 2, die Verse 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Kein Verdienst, sondern Gnade. Römer 11, 34 und folgende Vers bestätigt das. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Wie gehen dann aber Erwählung aus Gnade und der freie Wille des Menschen zusammen? Wie harmoniert das, dass Gott mich vorausbestimmt hat, vorausgesehen hat und ich trotzdem einen freien Willen habe? Das Wissen, ihr lieben Geschwister, um die wahre Gnade Gottes macht Gott ganz groß und den Menschen ganz klein. Es schließt alles menschliche Rühmen aus und gibt Gott allein die Ehre. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir zum Gehorsam erwählt und nicht, um danach zu fragen, wie das mit der Erwählung wohl bei Gott vor sich ging. Wir kriegen das sowieso nicht zusammen. Weil Göttliches nicht mit menschlichen Gedanken ergründet werden kann. Und Gottes Vorsehung und den Menschen mit einem freien Willen erschaffen, ist göttliches Geheimnis. Kriegen wir nicht raus. Wir dürfen aber vertrauen, dass es so ist, weil Gottes Wort es so sagt. Von Gott kommt die Schöpfung. Von Gott kommt die Erlösung. Von Gott kommt die Erwählung. Und von Gott kommt auch die ewige Herrlichkeit. Sind wir uns einig? Ich glaube ja. Das ist ein guter Ausdruck dessen, wie der Herr seine Logik uns erschließt. Von ihm kommt alles: Schöpfung, Errettung, Erwählung, Verherrlichung. Und wir dürfen dankbar und gehorsam das so annehmen. Es heißt im Vers 2, zum Gehorsam Christi. Diese Bestätigung, Gehorsam Christi, hat zwei Bedeutungen. Einmal, der Gehorsam, der sich an Jesus Christus festmacht, diesen Gehorsam zu haben, der Jesus Christus im Blick hat und ihm gehorchen will. Und die zweite Bedeutung, die genauso richtig ist, den Gehorsam, den Jesus Christus selbst hatte, indem er Gottes Willen kannte und erfüllte. Also Gehorsam Christi und seinem Wort, sein ist die eine Bedeutung, und die Art des Gehorsams, genauso wie Christus dem Vater gehorcht hat. Das meint diese Formulierung, Gehorsam Jesu Christi. Und dieser Gehorsam, den der Herr Jesus uns vorgelebt und praktiziert hat, ist ein Grundsatz seines Lebens gewesen. Und zu diesem Gehorsam wurden auch wir erwählt und durch den Heiligen Geist auch befähigt. Dieser Gehorsam ist nicht schwer, er ist nicht unmöglich, sondern er liegt ganz allein darum, ob wir ihn wollen. Haben wir den Gehorsam Jesu Christi, dann tun wir Gottes Willen und dann leben wir nach seinem Willen und dann geben wir mehr und mehr allen Eigenwillen auf. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, dass sie durch die Gnade Gottes befähigt werden, das zu wollen und zu tun, was Gott will. Wenn wir aber als Kinder Gottes verherrlicht sein werden, was uns ja noch bevorsteht, dann werden wir nur noch das wollen und das auch vollkommen können, wozu Gott uns bereitet hat. Aber das einmal vollkommen auch zu können in der Verherrlichung, heißt auch, jetzt ist schon immer wieder einzuüben. Wir dürfen uns üben im Gehorsam. Niemand liegt es, gehorsam zu sein. Jeder will sich selbst sehen und seinen eigenen Willen tun. Da sind wir als Menschen alle gleich. Aber Gehorsam kann geübt werden. Und wie kann das gelingen? Vers 2 sagt, in der Heiligung des Geistes. In der Heiligung des Geistes wurde und wird Gottes Erwählung an uns wirksam. Und sie wird sichtbar. Durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, unseren Willen zu verleugnen und Gottes Willen zu tun. Der Heilige Geist war es, der dem Wort des Evangeliums im Mund der Boten Gottes die Kraft gab, geistliches Leben zu erzeugen. Und das wird in diesem Kapitel im Vers 12, auf den wir später nochmal kommen werden, in einer der späteren Verkündigungen, ausgesagt. Was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, im Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist, der nahm Besitz von uns in der Bekehrung. Das drückt Epheser 1, Vers 13 aus. Und dieser Geist wohnt in uns seit der Bekehrung. Das sagt 2. Timotheus 1, Vers 14. Aber wo wir trotz der Gabe des Heiligen Geistes immer wieder versagen und ungehorsam sind, und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle machen, da gibt es die Blutbesprengung Jesu Christi. Die Blutbesprengung, die auch in diesem zweiten Vers genannt wird. Das Blut Jesu Christi spricht zu Gott von der Tatsache, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat und damit Gottes Gerechtigkeit vollkommen erfüllt hat. Die Forderung Gottes an die Menschen wurde in der Blutbesprengung, in dem Kreuz von Golgatha vollkommen erfüllt. Gottes Gerechtigkeit wurde erfüllt. Das Blut Jesu Christi, die Blutbesprengung, spricht auch zu unserem Gewissen und bringt jede Anklage des Teufels zum Verstummen. Wenn du unsicher bist, ob Christus dich noch lieb hat, das Blut Jesu Christi spricht zu deinem Herzen, zu deinem Gewissen. Es spricht auch von dem hohen Preis, mit dem wir von Christus erworben worden sind, damit wir fortan nicht mehr uns selber leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dann sagt der Vers 2 auch noch, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade heißt, dass alles von ihm und durch ihn und zu ihm geht. Man könnte über das Wort Gnade eine ganze separate Predigt halten, soll aber heute nicht der Fall sein. Alles heißt wirklich alles ohne Ausnahme. Und nehme ich das mit ohne Vorbehalte an, dass alles aus Gottes Gnade geschieht, dann finde ich Frieden. Gnaden und Friede kommt immer zusammen. Frieden mit Gott, Frieden mit mir selbst und Frieden mit meinem Nächsten. Frieden mit Gott, mit mir selbst und mit meinem Nächsten, gehört immer zusammen. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Rechtfertigung, Glaube, Friede, ein wunderbarer Zusammenhang. Was heißt Rechtfertigung? Wenn Gott sagt, du bist gerechtfertigt, dann sagt er auch, deine Sünde gibt es nicht mehr. Ich bin von Gott geliebt in Jesus Christus. Ich habe ewiges Leben in glasklarer Reinheit. Gott sieht wohlgefällig auf mich, auf dich, auf uns als seine Kinder. Rechtfertigung, keine Sünde mehr. Von Gott geliebt in Christus, ewiges Leben und wohlgefälliger Blick des Vaters auf seine Kinder. Und je bedingungsloser ich mich unter Gottes Regiment stelle, ihr Lieben, umso tiefer wird der Friede sein, der mich erfüllt. Herz, Gemüt und Verstand sind vollkommen von Gottes Frieden erfüllt. Wenn du Not hast mit dir selbst, wenn du Zweifel und Probleme hast mit dir selbst und mit anderen, unterstell dich Gottes Gnade. Und der Friede stellt sich von selber ein. Komm in die Vergebung zurück, in die Buße, in die Hinwendung zu Gott. Nimm seine Gnade an und der Friede wird uns und wird dich neu erfüllen. Und dieser Gnade und dieser Friede, sagt Petrus hier dann, soll uns immer reichlicher zuteil werden. Das zu erleben bedingt und ergibt geistliches Wachstum, das normale geistliche Lebensgesetz. Gottes Gnade und sein Friede ruft geistliches Wachstum hervor. So wie es im natürlichen biologischen Leben ist, da gibt es nur Wachsen oder Absterben. Ein Ist-Zustand auf Dauer zu erhalten, gibt es in der Biologie nicht, in der Schöpfung nicht. Gibt es auch nicht im Geistlichen. Entweder wir wachsen geistlich und kommen immer dichter an Christus ran und an seine Erlösung und an die Heiligung, die er für uns vorbereitet hat, oder wir sacken immer weiter ab. Es gibt keinen geistlichen Stillstand. Geistlicher Stillstand ist eine Illusion, mit der wir uns selbst betrügen. Deswegen sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 10, wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen, nämlich im geistlichen Bereich. Paulus mahnt die Gemeinde, reichlicher zuzunehmen. Und auch der weise Salomo wusste durch den Geist Gottes zu sagen, in Sprüche 4, Vers 18, der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Wir kommen zum Schluss. In diesen ersten beiden Petrus-Versen des ersten Briefes wird das Werk des dreieinigen Gottes dargestellt. Noch einmal kurz zusammengefasst, der Vater erwählt, der Sohn hat uns mit seinem kostbaren Blut gereinigt und geheiligt und der Heilige Geist führt uns in Gnade und Frieden hinein, in die Vollkommenheit, in die Vollendung. Gott Vater beruft, Christus macht gerecht und der Heilige Geist heiligt und reinigt uns. Das ist das Werk des dreieinigen Gottes. Das tut er an den Gehorsamen, an denen, die die Erwählung annehmen, die den Gehorsam üben, die die Treue bewahren, bis der Herr die Vollendung schenkt. Amen.